Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Es gibt eine Nachricht, die ich in verschiedenen renommierten Tech-Newslettern gelesen habe und die ich ein bisschen kurios finde. Wir haben ja gerade im letzten Jahr viel über Blockchain-Technologien geredet, also NFTs, Kryptowährungen und das Metaversum. Und nun gibt es Stimmen, die sagen, der Krypto-Hype ist vorbei.
Ja, hurra! Okay, ich muss zugeben, ich bin Kryptoskeptiker. Ich halte vieles in dem Bereich für Quatsch und Betrug und das klingt jetzt für mich erstmal super, aber ich habe dieses Hype-Ende jetzt nicht mitbekommen. Woran wird das jetzt festgemacht?
Zum einen am Handel mit sogenannten NFTs, also Non-Fungible Tokens oder nicht veränderbaren Tokens. Der ist zurückgegangen. Menschen investieren also zurzeit weniger in digitale Kunst oder Gaming über NFTs. Und die Suchanfragen bei Google zeigen auch, dass das Interesse an NFTs und dem Metaversum zu sinken scheint.
Okay, also vielleicht müssen wir kurz nochmal erklären. Also das Metaversum, das ist dieser Silicon Valley-Traum einer virtuellen Welt, sowas wie so ein Internet in 3D. Und die Idee, die gab es auch schon vor dem Krypto-Hype. Und auf einmal hieß es, das Metaversum und NFTs, die gehören zusammen wie Butter und Brot. Weil das Metaversum, das sei eben ein naheliegender Anwendungsbereich für NFTs.
Wie Butter und Brot, sagst du. Man könnte aber auch sagen, wie ein Baustein, der da gut reinpasst. Diese NFTs kann man sich nämlich wie ein Zertifikat vorstellen, das den Besitz für ein digitales Werk zum Beispiel einer Person zuschreiben soll und das öffentlich in der Blockchain dokumentiert. Damit soll auch im Digitalen, wo man ja eigentlich alles kopieren könnte, das Prinzip der Echtheit und Einzigartigkeit eingeführt werden. Damit könnte man sich dann zum Beispiel Land in diesem Metaversum kaufen. Aber auch Künstlerinnen und Künstler erhoffen sich damit eine neue Einnahmequelle oder eine Einkommensquelle im Digitalen.
Ja, und viele KritikerInnen, die sehen darin einfach ein Prinzip künstlicher Verknappung und Geldmache ohne echten Sinn. Und du sagst, das Interesse an den Kryptotechnologien wie NFTs, das lässt jetzt schon wieder nach?
Es gibt Anzeichen dafür, aber ich würde gern argumentieren, warum ich glaube, dass die nur die halbe Wahrheit zeigen und dass der Hype Spuren hinterlassen hat, die ich ziemlich problematisch finde. Um das genauer zu verstehen, sollten wir uns das Phänomen des Hypes aber nochmal genauer anschauen.
Okay, erklär mal.
Um das genauer zu verstehen, dabei hat mir Johannes Klingebiel geholfen. Er ist Designer und er beschäftigt sich bei Media Lab Bayern mit den Themen Innovation und Medien. Und er sagt, dass es rund um Technologien immer Erwartungen gibt. Und zwar in Bezug darauf, was diese Technologien irgendwann mal können.
Und Hype ist dann, wenn diese Erwartungen sich immer, immer weiter von den tatsächlichen Fähigkeiten einer Technologie sich entfernen. Also ich spreche am Ende dann gar nicht mehr über die Technologie selbst, sondern ich spreche nur noch über das Potenzial von Technologie, über die Erwartungshaltung dahinter.
Das ist eine wirklich tolle Definition. Also wenn man das Beispiel Metaversum anschaut, Mark Zuckerberg, Facebook, Meta, der sagt, im Metaversum werden wir uns treffen, werden wir spielen, arbeiten, uns verlieben, Häuser kaufen, Mode designen und mit Kryptowährungen bezahlen. Und das ist im Moment aber alles nur ein Traum. Das ist uneingelöstes Potenzial. Und als Skeptiker würde ich sagen, das wird auch nicht eingelöst werden.
Aber die Geschichte wird weitererzählt. Und eine Plattform, auf der man dieser Geschichte immer wieder begegnet, ist die Konferenz oder das Festival South by Southwest in Texas. Das ist eine ziemlich große, auch Marketingveranstaltung, auf der traditionell nach dem nächsten großen Ding in Sachen Technologien Ausschau gehalten wird. Twitter wurde hier zum Beispiel groß. Und Dennis Horn, der Digitalexperte beim WDR, hat Anfang März online teilgenommen und er sagt, er habe noch keine Konferenz erlebt, die sich so auf das Thema Kryptotechnologien geworfen hätte, wie die South by Southwest in diesem Jahr.
Und ich habe diese Konferenzplanung wie einen Spießrutenlauf empfunden. Vorbei an Web3, Metaverse, Blockchain, NFTs. Es war super schwer, Sessions zu finden, die nichts damit zu tun hatten. Und das kam mir dann doch sehr hypehaft vor.
Spricht mir aus der Seele, aber man muss fairerweise dazu sagen, es ist ja wirklich nicht nur Gerede, also Meta, Amazon, Epic Games und viele andere Unternehmen, die investieren ja wirklich Millionen in diesen Hype, also irgendwelche Spuren, ob positiv oder negativ, muss das ja hinterlassen, selbst wenn es jetzt eine kleine Flaute gibt in der Nachfrage.
Das sehe ich auch so und hinzu kommt, die Buzzwords, Die werden nicht nur von den Unternehmen zum Beispiel auf Tech-Konferenzen gepusht. Ich habe mit der Gründerin von Berliner Blockchain-Hub Sherman Wosimir gesprochen. Sie hat vor 2 Jahren ein Buch über die Token-Ökonomie geschrieben. Darin geht es um die Potenziale vom sogenannten Web3. Und sie sieht bei den Medien eine Mitverantwortung dafür, dass so viel im Bereich Kryptotechnologien auf Buzzwords reduziert wird.
Okay, bevor du mir das genauer erklärst, nochmal kurz. Web3, das ist diese Idee aus der Kryptoszene, dass man sowas wie eine neue Generation des Internets anstrebt. Ein Internet, das nicht nur Interaktion und Kommunikation ermöglichen soll, sondern auch digitalen Besitz festschreiben kann. Und dieses Besitzverhältnis, das soll dezentral über die Blockchain geregelt werden und dann nicht über Institutionen wie Banken oder Unternehmen oder den Staat.
Ja, und die Bezeichnung Web3, die hat mittlerweile selbst schon Buzzword-Rang, könnte man sagen. Und Sherman Wosimir sagt, das sei auch ein Grund, weshalb die Technologie dahinter kaum verstanden werde in der Masse. Auch weil Medien das Web3 häufig verkürzt darstellen, etwa um Schlagzeilen und knackige Artikel zu generieren.
Manche Dinge sind halt nicht knackig zu verpacken. Eine Technologie wie das Web3, die eine, wir nennen das General Purpose Technology ist, die eine Basistechnologie ist, auf der man sehr viele Dinge bauen kann, im wirtschaftlichen und politischen, sozialen Bereich. Das Internet selber ist eine General-Purpose-Technology. Da braucht man halt Zeit, um zu verstehen, was kann ich jetzt mit diesem neuen Werkzeug machen? Und dann das, was kann ich machen, bedingt auch oft, wie kann ich es machen? Und in diesem Diskurs sind wir gar nicht, weil es nur darum geht, oh, da gab es einen NFT, ja, also einen Kunsttoken, der wurde dann um 50 Millionen verkauft, ja. Und keiner weiß aber, was ein NFT bedeutet.
Okay, also dieser Medienschelte würde ich jetzt aber entgegnen, sehe ich ganz anders. Also es gibt ja genug Medien, die ganz genau erklären, was hinter diesen Buzzwords steckt, nämlich in ganz vielen Fällen simple Betrugsmaschen, würde ich sagen. Ich kann da zum Beispiel sehr das 2 Stunden lange YouTube-Video Line Goes Up empfehlen. Und eine gute Erklärung, wie diese Technologien die Welt wirklich jetzt konkret besser machen, die habe ich dagegen nie gesehen. Und wenn ich jetzt aber durchatme und nüchterner da drauf schaue und mich nicht so aufrege, dann wird das aber spannend, weil da ist ja schon eine gemeinsame Basis. Also ich höre da raus, sowohl Kritiker wie auch Befürworterinnen, die sind genervt von diesen Buzzwords und die wollen ja eine tiefergehende Auseinandersetzung haben.
Gut, Sherman Wosimir meint hier aber auch eher die klassischen Massenmedien und weniger ganz spezielle YouTube-Videos. Und ich finde deine Reaktion aber ganz interessant, vor allem mit Blick auf ein zweites Merkmal von massiven Hypes. Die führen nicht nur dazu, dass die Diskussion über eine Technologie häufig an der Oberfläche bleibt und von Zukunftserzählungen handelt, sondern es bilden sich auch Lager heraus. Die hast du eben kurz durchscheinen lassen. Dazu nochmal Sherman Wosimir.
Und das Problem mit Hypes ist, dass sie sozusagen tendieren, sehr einseitig diese Diskussionen zu führen. Das ist nur gut oder es ist nur schlecht. Nein.
Im Gespräch hat mir Sherman Wosimir gesagt, dass sie diese Polarisierung nicht konkret auf die Kryptoszene zurückführt. Sie sieht darin eher ein Zeichen der Zeit, dass sich Fronten über technische und politische Themen verhärten, gerade in den sozialen Netzwerken. Dennis Horn nimmt das aber ganz anders wahr.
Ich habe noch kein Thema erlebt bei meiner Berichterstattung über die digitale Welt in ganz vielen Jahren, bei dem mir bei Kritik und Finger in die Wunde legen so viel Hass entgegenschlägt. Ich kann mich an kein Thema erinnern, das derartige Ausprägungen hat, wo es in den Kommentaren dann so zur Sache geht, indem mir Menschen in E-Mails, in den Antworten auf das, was ich schreibe, so sehr um die Ohren hauen, ich hätte keine Ahnung und ich solle mich doch erstmal damit beschäftigen und wer sei ich überhaupt, das so zu sagen. Wie beim Thema Web3, Kryptowährungen, Blockchain, NFTs.
Ja, und diesen Effekt hat Johannes Klingebiel in seiner Hype-Skala mit aufgenommen. Im höchsten Hype-Level, Level 5, sagt er, da zeige sich ein Othering-Effekt, also ein Denken in Zugehörigkeitsgruppen, wo man die andere Gruppe eher als Gegner wahrnimmt, weniger als Diskussionsteilnehmerinnen. Und das trifft seiner Ansicht nach hauptsächlich für die BefürworterInnen zu. Aber ich denke, es gibt auch Anzeichen dafür bei den KritikerInnen.
Okay. fühle mich da an der Stelle ein bisschen ertappt. Also okay, ich schreibe keine wütenden Mails, noch nicht. Aber was ich bisher mitnehme aus dem, was du sagst, ist, dass Hypes dazu führen können, dass wir uns mehr mit den Erwartungen an eine Technologie beschäftigen, als mit der Technologie selbst. Und dass bei diesen besonders starken Hypes dann diese polarisierten Lager entstehen, die dann kaum noch miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, und ich denke, egal wie man zu Kryptotechnologien steht, diese Polarisierung ist ein Problem und ich würde gerne argumentieren, warum.
Wir haben eben über das Phänomen des Hype rund um Kryptotechnologien gesprochen. Du hast beschrieben, Jenny, dass Hypes meistens die Potenziale und Erwartungen an eine Technologie beschreiben und dass besonders starke Hypes dazu führen können, dass sich Lager herausbilden. Und bei Kryptotechnologien scheint das der Fall zu sein und du sagst, das ist ein Problem.
Ja, mein Eindruck ist, dass diese Reduktion auf Buzzwords und die Polarisierung des Diskurses in Enthusiasten und Kritikerinnen dazu führt, dass wir eine Aufmerksamkeitslücke haben. Fakt ist, es gibt immer mehr Kryptoanwendungen. Wir haben vorhin Sherman Wosimge gehört, die das Web 3 als eine Basistechnologie denkt. Die Hauptanwendungen sind NFTs, also Token, die Eigentum abbilden sollen. Und die werden jetzt schon in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen genutzt.
Tokens, die geldwertähnliche Sachen repräsentieren können, die Anlageformen repräsentieren können, die Kunstwerke repräsentieren können, die Energie sozusagen eine Kilowattstunde repräsentieren können, die CO2-Einsparung repräsentieren können, die Wasserbindung repräsentieren können. Aber wir konzentrieren uns medial noch immer auf Bitcoin und jetzt halt in letzter Zeit seit einem Jahr NFTs, aber wie gesagt, alles sind eigentlich NFTs, was nicht irgendwie geldwertähnlich ist. Aber da werden diese Kunst-NFTs damit assoziiert. Und ich glaube, in meiner Welt ist das schon totale Realität. Aber in der Masse ist das Web 3 noch nicht angekommen.
Okay, also im Grunde ist ja die Idee, dass man sämtlichen Dingen und Objekten, also selbst Wasser- und Stromeinheiten, so einen digitalen Token zuweisen kann und damit versucht, einen Besitz abzubilden. Aber warum? Also mir erscheint diese Tokenisierung von Eigentum im Netz irgendwie immer noch wie so eine Nischentechnologie.
Ja, aber das sind ziemlich viele Nischen mittlerweile. In Österreich kannst du bei den Stadtwerken Energietoken kaufen und damit deine Stromrechnung bezahlen. Die Crowdfunding-Plattform Kickstarter will in Zukunft auf der Blockchain laufen, auch wenn es da intern gerade große Konflikte drüber gibt. Krypto wird also ein Thema beim Crowdfunding sein. Und das ist auch die These, die Marcel Weiß vertritt. Er ist Diplomkaufmann und schreibt seit Jahren über die Internetwirtschaft. Und er sagt, der Weg von Krypto in die Mitte der Gesellschaft führt über eine Durchmischung von Kryptoanwendungen und Webdiensten. Und die findet eben schon statt.
Und wir sehen das ja jetzt auch schon ganz oft. Wir haben YouTube spricht darüber, dass sie Richtung NFTs da etwas machen wollen. Instagram hat das auch angekündigt. Auf Twitter kann man ein Profilfoto als NFT, das kann man da so verbinden und dann sieht das ein bisschen anders aus. Da kann man das integrieren und das werden, glaube ich, nahezu alle Social Media großen Netzwerke werden das in der einen oder anderen Form damit reinbringen. Das wird dann einfach irgendwann dazugehören.
Und ein Grund, weshalb Marcel Weiß das für wahrscheinlich hält, ist der dezentrale Charakter vom sogenannten Web 3 und der Blockchain. Er vergleicht das nämlich mit der Verbreitung der E-Mail. Die EntwicklerInnen der E-Mail-Protokolle hätten damals einen systemischen Fehler gemacht, als nur ein paar Universitäten am Internet waren und noch nicht klar war, dass die Technik mal von Milliarden Menschen genutzt wird.
Man hatte damals die E-Mails nicht verschlüsselt.
Ja, und wenn ich heute eine E-Mail abschicke und will, dass die auch gelesen werden kann,
dann muss ich die mit der Spezifikation verschicken, wie sie damals vor Jahrzehnten gemacht wurde. Und das heißt sozusagen, man hat, wenn man etwas Dezentrales aufbaut, hat man ein Koordinationsproblem am Anfang, damit es sich verbreitet. Und wenn es dann erst einmal verbreitet ist, hat man aus dem gleichen Grund das Problem oder die Herausforderung, dass es quasi wie in Stein gemeißelt ist, dass es nicht mehr veränderbar ist, weil man ja jetzt zum Beispiel müsste man Zehntausende, Hunderttausende E-Mail-Provider, Behörden, alle müsste man alle an einen Tisch bekommen und sagen, wir einigen uns jetzt darauf, auf diese Weiterentwicklung, damit das verschlüsselt ist.
Dieser Effekt hat sich schon im Ethereum-System angedeutet. Auf der Ethereum-Blockchain läuft unter anderem die zweitgrößte Kryptowährung, nämlich der Ether, NFTs und sogar Games. Und dort versucht man seit Jahren auf eine weniger energieintensive Transaktionsmethode rüberzuwechseln. Aber das zieht sich, obwohl alle, die bei Ethereum investieren, ein Interesse daran haben müssten, das voranzubringen.
Und seit Jahren tun sie sich schwer, zusammenzufinden und das zu organisieren und diesen Wechsel zu vollziehen.
Ja, und wie diese Energiefrage stellen sich noch unzählige andere. Zum Beispiel müsste man die ältere Abwägung zwischen Transparenz und Privatsphäre neu verhandeln. Oder die Frage, wie weit die Verknappung durch die Tokenisierung am Ende gehen würde. Kann ich mir irgendwann Bilder im Internet nicht mehr ansehen, weil sie jemand gekauft hat und will, dass ich dafür bezahle, wenn ich draufklicke? Über all das hätte ich gern eine gesellschaftliche Debatte, bevor an allen Ecken und Enden Tatsachen geschaffen werden.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so viele empfindlich und auch mit Ablehnung auf die Blockchain-Technologie reagieren. Genau eben dieser gesellschaftliche Aspekt. Der Kryptoszene wird ja eine libertäre Haltung nachgesagt, also der Wunsch, möglichst viele Geschäfte ohne Intermediäre wie Banken oder große Unternehmen zum Beispiel durchzuführen. Und ich persönlich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn es Verantwortliche gibt, wenn Fehler passieren zum Beispiel oder Betrug. Klassisches Beispiel, die geklaute Kreditkarte. Man diskutiert also nicht nur über eine Technologie, sondern ein bisschen auch über die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, ne?
Ja, und diese politische Frage ist für Marcel Weiß eigentlich ein weiterer Grund, sich mit Kryptotechnologien zu beschäftigen. Auch wenn man politisch andere Ansichten vertritt, als die, die einem Großteil der Kryptoszene nachgesagt werden. Er sagt, heute werden die Protokolle entwickelt, die sich irgendwann durchsetzen könnten und die sehr viel mehr Funktionen haben werden als die E-Mail.
Und deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass man da nicht sich die Augen und die Ohren zuhält bei dem Thema. Weil wenn jetzt tatsächlich, wenn irgendwas davon mal einen Durchbruch haben wird und jetzt die Weichen gestellt werden, dann wäre es gut, dass nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, die Startup-Bros da dran sitzen und die Entwickler mit vielleicht einer Brille, die nicht alles erblicken, sondern dass wir da auch mit einer inklusiven Brille, mit einer linken Brille drauf schauen.
Also quasi Skeptiker wie ich, wir dürfen das Feld nicht einfach aus Protest räumen und 2 Stunden YouTube-Videos schauen, sondern wir müssen mitreden über diese angebliche Zukunft. Ich kann mir also so einen progressiven Blick auf das Web 3 sehr schwer vorstellen, muss ich zugeben. Aber ich gehe mit, dass es einen differenzierteren Journalismus zum ganzen Krypto-Themenkomplex geben sollte oder mehr davon auf jeden Fall.
Ja, denn du hast schon recht mit dem, was du vorher gesagt hast. Eigentlich wird hier keine rein technologische, sondern eine gesellschaftliche Diskussion geführt. Und dazu gehört eben auch die Frage, was wir für ein Internet haben wollen in Zukunft. Und die Debatte, die finde ich, sollten wir nicht nur in Computerfachmagazinen führen.
Also der Krypto-Hype ist noch nicht vorbei. Die Diskussion geht weiter und ja, hoffentlich mit weniger Buzzwords.